Ich habe ganz schlechte Nachrichten für dich.
Oh Gott.
Thomas Gottschalk hört auf.
Ja, das habe ich mitbekommen. Er hat gesagt, wenn er mal älter ist als der Papst, wird es für ihn Zeit aufzuhören.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, ob er im klerikalen Bereich demnächst anfängt. Könntest du das?
Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich meine, ich sag mal, mit seinen Weltvorstellungen, mit denen er aktuell unterwegs ist, trennt ihn ja nicht mehr so viel von der katholischen Kirche.
Ja, vielleicht macht er auch einen eigenen Orden auf.
Richtig.
Bruder Thomas und die Saalwettenmönche.
Die Saalwettenmönche, ja. Wow!
Hey, ihr Fans der grundlos guten Laune da draußen. Wie sagte einer der bekanntesten Privatiers des Landes, Christian Lindner, jüngst auf seinem Instagram-Account?
Gebe einige Zeit Ruhe, jetzt geht's wieder los.
Und wie es hier wieder losgeht, wir haben eine pickepackevolle Sendung heute und an meiner Seite ist der Mann, der gerade überlegt, ein eigenes Königreich in Deutschland zu errichten, jetzt wo durch das Verbot von König Peter ein Machtvakuum entstanden ist. Hier ist euer Monarch des Herzens, König Philipp der Geilste, also known as Philipp Simon.
Vielen Dank, Dankeschön. Völlig zu Recht der Applaus.
Ja.
Und an meiner Seite der Kaiser des geschliffenen Wortkabaretts, Tobias der Letzte.
Du warst aber heute sehr freundlich zu mir in der Ansage. Das kenne ich von dir so gar nicht, dass du mich da fast so ein bisschen über den Klee lobst.
Naja, warte mal das Ende der Sendung ab.
Ach so, du baust vor.
Wir bauen vor. Und apropos vorbauen, können wir mal bitte direkt ins Primaten-Ping-Pong?
Ja, ich wollte diesmal einführen. Okay. Ich will den Leuten mal grundsätzlich sagen, worum es heute noch geht, dass nicht einige denken, was erzählen die da? Also wir werden heute noch ernste Dinge besprechen. Natürlich mit grundlos gut gelaunter Grundstimmung. Wir reden heute noch über den Parteitag der Linken und wir reden über das AfD-Verbot. Aber jetzt erstmal reden wir über, ja, mal gucken.
Ping-Pong. So, und du weißt, seit es diesen Trailer auch für diesen Teil unserer Show gibt, hatte ich ja immer das Gefühl, dass es was leicht Pornöses hätte.
Ja, weil du das so, fandest es so anzüglich, wie die es gesagt hat.
Ich find's wahnsinnig anzüglich. Und wo wir gerade von anzüglich sprechen,
okay,
möchte ich dir etwas vorstellen, was ich die Tage gelesen habe. Steffen Dürr, jetzt muss man dir wieder das natürlich, du hast keine Ahnung, weil du ja kein RTL guckst, weil der Herr ist ja intellektuell und guckt abends nur Arte, während ich mir beim Primatenfernsehen quasi RTL reinziehe.
Ist das der, also, ist der verwandt mit diesem Dürr von der FDP?
Absolut nicht.
Nein, okay.
Steffen Dürr ist ein RTL-Schauspieler. Wirklich, man kann sagen, im Prinzip der George Clooney vom RTL. Ja.
Mhm.
Der hat da die großen Blockbuster wie Unter uns und so gemacht.
Ja.
Hat sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, auch bis aufs Hemd beim Sommerhaus der Stars dort, wie soll man sagen?
Blamiert.
Ja.
Ja, oder hat er sich ausgezogen? Sind die da nackt bei Sommerhaus der Stars oder ist das wieder was anderes?
Das ist wieder was anderes.
Okay.
Weißt du was? Wir beide machen irgendwann mal so zusammen so einen Fernsehabend und dann werde ich uns dabei filmen, wie ich mal mit dir RTL gucke. Und dann wollen wir mal gucken, wie aus dir alten Puritaner die roten Bäckchen explodieren im Gesicht. Okay. So, also pass auf.
Ja.
Steffen Dürr hat vor kurzem erzählt, dass er in einer Show gefragt wurde, warum er so jung aussieht.
Okay.
Ja? Und jetzt daraufhin hat er und dann hat er Folgendes gesagt: Ich mache etwas, Zitat: Ich mache etwas, was relativ weit verbreitet ist, zumindest in meinem Kosmos. Eine Therapie, um die Haut jung zu halten. Es ist eine Eigenspermatherapie.
Ja. Wendet er das äußerlich oder innerlich an?
Äußerlich.
Ach so, der schmiert sich das.
Er cremt sich damit das Gesicht ein. Und ich finde, das ist wirklich ein Zitat, was wir auch in unserer Sendung besprechen müssen, weil das erste, was mich völlig aus der Kurve geworfen hat, war etwas, was relativ weit verbreitet ist. Also ich kriege normalerweise alle Beauty-Trends mit. Ja, also vom Anal Bleaching, ich habe alles mitbekommen, aber ich sag mal, sich das Gesicht mit Sperma einzureiben, war mir neu und wusste ja auch nicht, dass es so weit verbreitet ist.
Ja, das kriegt man beim Douglas auch nicht als Bröbchen mit. Also insofern, woher soll man das wissen?
Nun kommt natürlich die Einschränkung zumindest in meinem Kosmos. Jetzt frage ich mich natürlich wieder, was ist der Kosmos von Steffen Dürr?
Ja, da musst du mir helfen. Also da ich den Mann bisher nicht kenne. Also sag mal, eins kann ich hier an dieser Stelle auch ganz konkret sagen. Ich befinde mich nicht in seinem Kosmos.
Ja, wobei ich mich ehrlicherweise schon auch immer bei unseren Aufzeichnungen über deine glatte, glänzende Haut wundere. Also wenn wir uns hier bei Zoom gegenüber sitzen, denke ich immer, Mensch, also...
Ja, aber da kann ich dir garantieren, dass ich jetzt nicht auf die Samenbank muss, bevor ich meine Morgenroutine da mache. Das sind ganz normale
Cremes. Sorry, es geht um das Eigensperma. Du sollst nicht das Sperma von anderen Leuten im Gesicht reiben, sondern das eigene. Und es geht auch nicht darum, Spermabanken und Samenbanken zu plündern, sondern es geht so ein bisschen wie... Da werden sich jetzt unsere älteren Hörer dran erinnern. Damals Carmen Thomas, kennst du die noch vom WDR?
Carmen Thomas, ja.
Du weißt, Moderatorin.
RTL-Programm, ja, kann sein. Ist das die, die Eigenurin getrunken hat?
Richtig. Ah. So, die kam damals mit dem Eigenurin. Insofern ist Steffen Dürr mit seinem Eigensperma-Behandlung natürlich da auch in so einem Kosmos, wo man sagen kann, da kann es auch sein, dass in Kürze auch ein tolles Buch mit einer Anleitung erscheint. Also das sind ja dann die Bestseller der aktuellen Zeit.
Aber wenn man es jetzt mal von der anderen Richtung sieht, macht er eigentlich einen Trend mit, der ja grundsätzlich begrüßenswert ist, dass man alle Produkte, die so auf der Welt entstehen, möglichst bis zu Ende nutzt. Also es gibt's ja auch quasi im Bereich der Essenszubereitung, gibt's ja quasi auch in Gourmetküchen jetzt das Konzept, dass von der Schnauze bis zum Schwänzchen im Prinzip alles verwendet wird. Ja. Und das ist eigentlich ja das nur weitergedacht, dass du also auch körpereigene Produkte bis zu Ende benutzt. Dann kannst du im Prinzip auch, ja, den Stuhlgang nutzen, um zu düngen. Ja, also dass wirklich alles verwendet wird.
Eigentlich ich hatte jetzt gerade kurz Schiss, dass du sagst, den Stuhlgang verwenden, um sich das Gesicht einzureiben. Aber ich bin froh, dass du...
Ja gut, aber dann sieht man wirklich scheiße aus, jetzt mal das zu einem sehr niveauvollen Abschluss zu bringen. Gott, wie kommen wir denn von dem Thema jetzt rüber wirklich in unsere halbwegs seriöse, satirische Politbetrachtung? Ich weiß auch nicht.
Es war schrecklich. Ich muss sagen, das war das schrecklichste Primaten-Ping-Pong, was wir je gemacht haben.
Wir verlieren Abonnenten mit dem, was da eben passiert ist.
Ich befürchte auch. Aber ich verstehe auch nicht, warum du immer mit so seltsamen Schlagzeilen um die Ecke kommst.
Bitte? Jetzt bin ich wieder gewesen. Das ist doch die Umkehr wieder. Du hast doch mit dem Dürr angefangen. Ich kenne den doch gar nicht. Du und dein Freund Dürr. Ihr macht da morgens irgendwie...
So, komm, lass uns über die Linken reden.
Zitatort. Heute möchten wir reden über den Parteitag von, ja, und jetzt sind wir schon an einem Problem, Philipp. Semantisches Problem, grammatisches Problem. Ist es der Parteitag von Die Linke? Ist es der Parteitag von den Linken? Oder ist es der Parteitag von der Linken? Was würdest du sagen?
Es ist der Parteitag der Kommunisten, mein Freund.
Ja gut, da wird drüber zu reden sein. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich finde das schwierig. Weil es würden ja auch beispielsweise Teile der SPD behaupten, sie wären links. Sorry, du musst kurz selber lachen. Aber du weißt, was ich meine. Ja.
Ja.
Also insofern, sag mal, der Parteitag von Die Linke.
Ich würde das so formulieren.
Ja, gut.
Was ja aber ganz spannend ist, ist, dass wir, glaube ich, in unserer Sendung noch nie ausführlich über Die Linke gesprochen haben. Was ja ganz interessant ist, weil man uns ja grundsätzlich immer links, grün versifft und all das unterstellen würde. Wir haben aber hier eigentlich noch nie intensiv über Die Linke gesprochen und ich kann den Menschen zu Hause auch nochmal erklären, warum. Die Linke war einfach auch die letzten Jahre völlig irrelevant. Die haben ihre PS nicht auf die Straße gekriegt.
Ja gut, aber Irrelevanz ist bei uns jetzt ja kein Grund, um nicht über Dinge zu sprechen. Was haben wir schon hier irrelevante Dinge diskutiert?
Ja, also, sag doch mal, was denn?
Beispielsweise Hautroutinen, irgendwelches Schuhwerk.
Du, das kommst ist ständig Primaten-Ping-Pong.
Ja gut, okay. Also in den politischen Teilen, die wir hier haben, hast du recht, wenden wir uns den Themen zu, die unter den Nägeln brennen. Und die Linken brennen unter Nägeln. Und ich möchte dem Ganzen jetzt etwas voranstellen. Der Kollege Ulf Poschardt.
Who the fuck is Ulf Poschardt? Ganz einfach. Ein deutscher Journalist, Publizist und Autor. Er war bis vor kurzem Chefredakteur von Welt N24. Seit Anfang des Jahres ist er Herausgeber von Welt, Politico und Business Insider.
Also der ist ja so in diesem Weltkosmos, der ist auch in einem Kosmos unterwegs, im Weltkosmos, also Springer und Co. Und kommentiert mittlerweile sehr verbittert und sehr harsch die Welt, die ihn umgibt. Und der hat sich jüngst auch zu den Linken, zu der Partei Die Linke geäußert und zwar so.
Und das Hochinteressante bei diesen Linksradikalen ist ja auch, dass sie, gibt immer diese Memes, wo die mit dem iPhone bei Starbucks sitzen, dann antikapitalistische Sachen posten, während sie ihre 300 Euro Nikes sauber machen. Die sind natürlich komplette Kinder, weniger von Marx und Coca-Cola als vielmehr von Instagram und Coca-Cola. Aber sie machen ihr Spiel gut. Ich freue mich ja auch, dass Axel Springer, unser Unternehmen, also auch wir beide sozusagen als Feind markiert sind. Hinter dieser heiteren so Legoland-Gudrun-Enslin-Fassade verbirgt sich natürlich am Ende immer Endstation, Gulag und Enteignung. Ne? Also diese Umverteilung wird ja dazu führen, dass bis tief in die Mittelschicht hinein Dinge anders mit den Eigentumsrechten sortiert werden. Es wird zu einem grandiosen Wohlstandsverlust für die ganze Gesellschaft führen. Es wird zu einem noch schärferen Exodus führen. Also
natürlich.
Wir sehen in Venezuela, Nordkorea und wo auch immer, das sind Ideen, die am Ende eine Gesellschaft kaputt machen, die zu Unfreiheit führen, die zu Repression, Unterdrückung führt. Und dieses passiv-aggressive, verpackt in so ein aufgeregtes 17-jährigen Kostüm, wo man auch sieht, ja, die Tattoos können noch so wirken, als wäre es irgendwas Junges. Ist aber eigentlich schon ranzig geworden, so eine jung gewordene Mutter Beimer. Und das ist bemerkenswert, dass das gerade einen Zeitgeist trifft. Aber nochmal Glückwunsch an die Linke. Sicherlich zusammen mit der AfD auch bezeichnenderweise die erfolgreichste Partei der Gegenwart in der Bundesrepublik.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass sich Ulf Poschardt zwischenzeitlich mit 70 Euro die Flasche Chablis die Birne dermaßen weggeballert hat, dass eigentlich bei ihm sowieso nur noch Scrabble aus dem Mund rauskommt. Aber das war schon groß. Und was ich so schön finde, ist, dass man bei ihm wirklich merkt, wie es ihm zusetzt.
Ja, er ist total angefasst.
Also da muss man sagen, linke Politik wirkt.
Ja, er ist total angefasst. Das ist ja immer das Lustige. Er ist so betont lässig, aber du siehst halt auch, was er da alles raushaut in kürzester Zeit, dass es ihn doch schon sehr umtreibt, dass er wirklich einige Zeit da gesessen hat mit einem dicken, fetten Glas Rotwein in der Küche und sich überlegt hat, mit was für Vergleichen kann er noch um die Ecke kommen. Ich suche noch nach den Memes, wo sich Menschen im Starbucks die 300-Euro-Sneaker sauber machen. Kennst du?
Ja, wobei, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das ist tatsächlich etwas, was mir auch immer wieder im Kabarett aufgefallen ist.
Achtung.
Dass ich oft Kollegen im Fernsehen gesehen habe, die dann, sagen wir mal, sehr wirtschaftskritisch, sehr, sehr über Ausbeutung und so sprechen. Und dann doch ihre Sneaker anhaben und ihre Klamotten, wo ich mir so manchmal denke, na ja, ob da wohl überall in den Etiketten Fairtrade reingenäht ist.
Ah ja, aber lieber Philipp, da muss ich dir entgegenhalten, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Tja, so, und jetzt, kommst du.
Aber jetzt auf eine konkrete Anklage mit einem Spruch aus einem Bauernkalender zu antworten, ja?
Bitte!
Ist nur wirklich kein Ansatz für eine Diskussion unter Erwachsenen.
Naja, also Bauernkalender, Adorno, ich weiß nicht, ob der für Bauernkalender geschrieben hat, ja, aber ich sehe natürlich ein, dass das ein Angriffspunkt ist, wenn man sich im Prinzip kapitalismuskritisch äußert. Das verstehe ich schon, ich verstehe auch, worauf er hinaus will, aber er sagt ja, es gebe ganz konkret solche Memes. Die suche ich noch. Aber darüber gilt es ja jetzt zu reden. Was sind so die Bilder, die Weltbilder, die da jetzt grassieren? Was sind so die Megaseller gerade im Moment? Wie tritt die Linke auf? Und da haben wir ja zwei Figuren, die besonders immer ins Auge fallen. Das ist einmal natürlich Jan van Aken und zum anderen Heidi Reichinek. Ja. Mit Jan van Aken möchte ich mal kurz beginnen, der auf dem Parteitag der Linken am Wochenende seine Rede folgendermaßen begann.
Ja, ihr Lieben, ich habe mir lange überlegt, wie fange ich denn so eine Rede hier an, nach diesem unfassbar grandiosen Wahlkampf. Aber am Ende heiße ich immer noch Jan van Aken und am Ende finde ich immer noch, es sollte keine Milliardäre geben. Ist so.
Und da sieht man, dass er redenmäßig, rhetorisch natürlich von den Besten gelernt hat. Das ist sein, geht darum.
Findest du?
Natürlich, das ist große römische Redenkunst. Cato der Ältere, Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Das ist van Akens Version des berühmten Ausspruchs. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte, was ja eben Cato dem Älteren zugesprochen wird. Nur bei van Aken ist es halt nicht Karthago, sondern die Milliardäre. Damit ist es angelegt an klassische Redekunst.
Nein, also ich bitte. Also jetzt lass uns mal ganz kurz, also zum einen, wir berichten natürlich gerade über den linken Parteitag vom Wochenende, ja?
Ja.
Das war an sich schon ein Fest, sich diese gesamte Veranstaltung mal anzuschauen. Ich finde jetzt, um direkt auf die Person Jan van Aken mal einzugehen, früher bei Greenpeace gewesen, findest du ihn wirklich einen brillanten Redner? Also ich finde ihn ganz oft sehr hölzern, ziemlich platt und auch so ein bisschen uninspiriert.
Seit wann verstehst du denn keine Ironie mehr, wenn ich sie mache?
Ach, das war Ironie! Entschuldigung, ja, aber das musst du, Entschuldigung, aber da musst du hier unten bei Zoom eine Einblendung machen.
Also, wir sind ein Satire-Podcast, da werde ich doch mal so einen Satz sagen können, ohne dass du mir das gleich wieder 1:1 nimmst. Weißt du, sonst nimmst du mich nie ernst, da nimmst du mich konkret beim Wort. Also, Jan van Aken hat natürlich so eine gewisse Schnodderigkeit. So ein bisschen das Feeling, ja, wir stehen hier beide an der Theke in der Kneipe und ich erzähl dir mal was. Und das ist natürlich etwas, was uns beiden, es ist vielleicht auch eine Alterssache, wir sind vielleicht zu alt dafür. Wir kennen politische Reden natürlich anders, wir wollen die anders haben. Aber ich glaube, im Internetzeitalter ist das halt genau richtig. Er ist ja auch erfolgreich damit und ich finde ihn grundsätzlich nicht unsympathisch.
Echt?
Nee. Finde ich grundsätzlich nicht unsympathisch.
Ich find, da unterscheiden wir uns an der Stelle wirklich. Ich finde, Jan van Aken ist wirklich ein sehr, sehr unsympathischer Mensch. Jan van Aken ist für mich die Saskia Esken der Linken.
Oh, da weiß ich gar nicht, für wen jetzt diese Beleidigung wahrscheinlich schlimmer ist. Esken oder van Aken?
Für Friedrich Merz.
Okay, aber er hat ja einige Positionen, da werden wir jetzt auch noch drüber reden. Das ist ja das, was unseren Umgang mit dieser Partei der Linken auch so ein bisschen diffizil macht an der einen oder anderen Stelle vielleicht, weil sie ja zumindest ab und an Themen ansprechen und Positionen vertreten, die wir hier ja im Podcast auch schon so ähnlich besprochen und vertreten haben. Also jetzt beispielsweise, wenn es um die Schere zwischen Arm und Reich geht, um Chancengleichheit für alle, um das Eintreten für Menschen, die eben nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen, solche Dinge eben. Kommen wir später noch genauer drauf. Aber bleiben wir mal beim Redenstil von Jan van Aken. Und sein Stick ist ja, es sollte keine Milliardäre geben. Er hat ja auch dann ein T-Shirt angehabt unter seinem, ganz frech hat er ein T-Shirt angehabt unter seiner Anzugjacke, Tax the Rich. Und das ist jetzt ja mal etwa ein Standpunkt, den man mal vertreten kann. Wie stehst du denn zu Milliardären? Es betrifft dich ja direkt.
Absolut. Absolut. Also ich habe ganz konkret zwei Meinungen.
Okay.
Wenn ich jetzt hier unten,
ist auch schön,
ich mache jetzt mal den Tobias Mann. Ich bin so ein bisschen ambivalent.
Okay.
Also wenn ich jetzt hier unten quasi direkt neben meinem Pool in meinem Podcast-Studio sitze,
klar,
dann habe ich das Gefühl, dass man den Milliardären wirklich alles an Knete nehmen sollte, was sie haben. Wenn ich aber nachher durch meine 6000 Quadratmeter Parkanlage mit meinem E-Roller fahre, während Hausangestellte neben mir herlaufen, mir mit Palmen zufächeln und gekühlte Getränke reichen, denke ich mir natürlich, was interessiert mich die Armut? Ja, warum soll ich Steuern zahlen? Ich habe mir das Geld ja hart erarbeitet, indem ich auf Instagram Werbung für Sporthersteller gemacht habe, Autohersteller oder im Prinzip von mir aus auch Werbung für Eigenspermabehandlungen, was auch immer. Ich habe das Geld ja hart erarbeitet. Um es ganz kurz ernsthaft einzufangen. Wir reden jetzt seit Jahrzehnten darüber, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderdriftet. Wir können anhand von Statistiken, all den Sachen belegen, dass das Geld sich auf immer weniger Leute verteilt und immer mehr Menschen in die Armut rutschen. Also bleibt dir am Ende des Tages gar nichts anderes übrig, als irgendwann über eine Umverteilung nachzudenken.
Und vor allem, es ist ja auch mittlerweile erwiesenermaßen so, dass diese Ungleichverteilung demokratiezersetzend wirkt. Dass es ein Problem werden könnte für unsere liebe und schützenswerte Demokratie. Also insofern, der Punkt, der da gemacht wird, ist nachvollziehbar. Jetzt kommen wir aber mal zu der Problematik.
Lass uns ganz kurz bei dem Punkt noch bleiben.
Bitte.
Weil ich finde auch, was man das Problem dabei ist, dass es ja für diese Reichensteuer in der Allgemeinheit oder in der Bevölkerung oft keine Mehrheiten gibt, obwohl es die meisten Leute nicht betrifft. Und ich glaube, der Fehler daran ist, dass dieses Tax the Rich oder so immer so ein bisschen auch danach klingt, den wirklich alles zu nehmen. Aber nur gibt's ja inzwischen genügend Studien und wissenschaftliche Berichte, die zeigen, dass man eigentlich die Steuer für sehr, sehr reiche Menschen nur um ganz wenige Prozentpunkte anheben muss, um zu einer Form von Umverteilung bzw. einer gleichwertigen Verteilung von Vermögen auf die Menschheit zu kommen. Das heißt, dieses besteuert die Reichen klingt immer wahnsinnig radikal, würde aber für die meisten wirklich reichen Menschen nicht wirklich einen großen Verlust bedeuten. Die würden nicht plötzlich 3/4 ihres Vermögens verlieren. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, in der Allgemeinheit oder in der Bevölkerung vielmehr das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es gar nicht darum geht, Menschen, die viel Geld haben und unter Umständen ja auch wirklich dafür gearbeitet haben, dieses Geld komplett zu nehmen, sondern quasi einen Teil davon wieder zurückzuführen, um ihn der Allgemeinheit zugutekommen zu lassen.
Ja, da gibt es zwei interessante Fragen dabei. Die erste Frage ist, warum im Prinzip es keinen Rückhalt in der Bevölkerung gibt. Ich glaube, es ist weit verbreitet dieses Aufstiegsversprechen, das viele noch sehr ernst nehmen und glauben, es könnte mich ja irgendwann mal selber betreffen, also sage ich mal lieber nichts. Und dass das möglicherweise in den meisten Fällen nicht so ist, das gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu. Und zum anderen ist natürlich genau das Problem, dass man sehr schnell bei dieser Enteignungsdebatte ist und sich dann entfernt von dem, was tatsächlich ja politisch fordernswert wäre. Ja, wie du schon sagst, es geht ja nicht darum, den Leuten alles zu nehmen, sondern halt nur den ganz Reichen halt ein bisschen mehr oder den Schultern, die mehr schultern können, mehr aufzuerlegen. Aber da sind wir auch schon wieder direkt bei dem Problem, der Problematik der Linken. Sie haben viel Erfolg in einer Welt, wo sehr viel verkürzt wird, wo es sehr viel um verknappte Parolen geht, Stichwort TikTok, Instagram und Co. Das ist natürlich Chance und Risiko zugleich und damit sind wir beim Superstar der Linken, Heidi Reichinek, Social Media Queen schlechthin, und sie hat ihre Rede folgendermaßen begonnen.
Frau Reichinek, wie hat die Linke das denn geschafft? Naja, durch euch, weil wir gemeinsam kämpfen, weil wir nicht nur reden, sondern vor allen Dingen auch zuhören und konkret helfen, weil wir die Versprechen, die wir geben, auch halten. Das ist in der Politik schon was Besonderes. Und weil wir nicht käuflich sind, weil wir kompromisslos für das kämpfen, woran wir alle glauben. Eine soziale und solidarische Gesellschaft, egal wie stark der Gegenwind ist. Und er wird immer stärker. Denn letztes Jahr, da haben sie noch gehöhnt und sich gefeiert, weil die Linke am Boden lag. Aber jetzt haben sie Angst. Diese ganzen Superreichen, diese ganzen Macker, diese Rechten, diese Wirtschaftsbosse und die Springerpresse, die zittern. Schauen wir doch mal, was sie über uns schreiben. Die Linke will den Kapitalismus abschaffen. Also das muss jemand... Hey Leute, das muss jemand von euch gesagt haben, ich würde sowas niemals tun. Wenn aber mal ernsthaft, ja, wir wollen ein Wirtschaftssystem abschaffen, in dem die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. In dem Rentner Pfandflaschen sammeln und Kinder hungrig in der Schule sitzen. In dem Arbeitslose schikaniert und immer mehr Menschen ausgebeutet werden. Ein System, in dem Menschen viel zu früh ihre Liebsten verlieren, weil die Krankenhäuser profitorientiert arbeiten müssen. In dem Inklusion sich leider nicht rentiert und Menschen deswegen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ja, ein solches System wollen wir abschaffen, denn egal was Konservative, Neoliberale oder Rechte behaupten, ein solches Wirtschaftssystem hat mit Demokratie nichts, aber auch rein gar nichts zu tun.
Ich finde, in diesem Schnipsel, den hast du, glaube ich, mitgebracht, ne? Da wird ganz gut die Problematik klar, die ich da sehe. Ich verstehe natürlich, was sie tut, dass sie halt auf die Verkürzung im Prinzip auch drauf geht, die sich dann eben auch gut verklippen lässt. Und es schimmert natürlich auch ein Anliegen durch, das sicherlich aller Ehren wert ist, also eine gerechtere Gesellschaft, das Eintreten für die, die eben benachteiligt sind in unserer Gesellschaft. Das ist ja eine Stimme, die durchaus in der Politik viel zu oft fehlt. Aber es ist dann auch wieder ein bisschen platt stellenweise, weil natürlich, es werden so diese klassischen Feindbilder auch benannt, die Superreichen und da kann sich natürlich auch die Satire und das Kabarett nicht von freisprechen, dass das über viele Jahre auch gemacht worden ist und auch immer noch gemacht wird.
Aber Satire und Kabarett hat eine andere Aufgabe. Genau. Also Satire, Kabarett hat genau die Aufgabe zu überzeichnen und all diese Dinge zu tun. Das ist immer die Frage, ob das die Aufgabe der Politik ist, da stimme ich dir zu.
Genau. Und das finde ich so problematisch, dass es manchmal halt auch so ein bisschen platt ist. Und ich verstehe natürlich, woher es kommt. Sie sind damit natürlich sehr erfolgreich, mit dieser Verknappung, Verkürzung und Zuspitzung. Aber du musst natürlich aufpassen, dass du dich nicht in Gefilde bewegst, wo du dann nur noch ganz schlecht rauskommst. Und letzten Endes macht es die Gegenseite ja genauso, wenn du jetzt hier Markus Söder siehst, der jetzt schon wieder gesagt hat, hier mit den Linken wollen wir nichts zu tun haben, wo dann genauso eine Stigmatisierung stattfindet. Obwohl jetzt beispielsweise bei der Merz, haben wir ja auch drüber gesprochen, bei dem zweiten Wahlgang, der dann ja gemacht werden sollte, wo dann die Geschäftsordnung geändert werden muss, musste mit Zweidrittelmehrheit, da hat man dann wieder die staatspolitische Verantwortung, die Linke gezeigt hatten, dann gerne in Anspruch genommen. Aber siehst du das so wie, oder kannst du das nachvollziehen, diese
total. Also ich glaube, das, was für die einen der Klassenkampf ist, ist für die anderen der Kulturkampf. Und beides wird inzwischen auf relativ platte Art und Weise betrieben. Das mobilisiert offensichtlich Menschen auch vor Wahlen. Für mich ist die entscheidende Frage, und da hast du jetzt auch schon drauf hingewiesen, kriegen wir dadurch, also entwickelt sich dadurch eine bessere Gesellschaft? Und da habe ich im Moment eben auch ein Riesenfragezeichen.
Ja. Also du hast recht, aber es ist natürlich der allgemeine Trend, die Emotionalisierung der Politik. Das ist ja sowohl beim Kulturkampf ist es ja besonders spürbar. Da geht's ja wirklich viel um das Gefühlte, die Emotion, ja, das Festhalten am Gelernten, an dem, was man so kennt. Und das lässt sich natürlich prima auch instrumentalisieren, weil man da so trefflich drüber streiten kann, auch pointiert drüber streiten kann. Aber so die Sachpolitik gerät so ein bisschen aus den Augen. Und da muss natürlich so eine Partei wie die Linke aufpassen. Ja.
Absolut. Und was mir aber nur gerade auffällt, ist, wir geben uns gerade schon wieder viel zu oft gegenseitig recht. Und das stört mich. Das stört mich in diesem Podcast immer, wenn wir uns gegenseitig recht geben. Deswegen will ich mal wieder ein bisschen Kulturkampf hier betreiben und frage dich an der Stelle, was macht denn die Linke konkret falsch und wie würde für dich quasi die Idealvorstellung linker Politik aussehen?
Ja, ist genau das, was ich sagte. Also letzten Endes diese Zuspitzungen, die vielleicht in 60-sekündigen Reels auf Instagram, TikTok und Co. funktionieren, ich verstehe, warum man die macht. Aber ich halte das nicht für den richtigen Weg. Es ist natürlich schwer, da einen Mittelweg zu finden.
Ja? Aber wie klingt's dann nicht zugespitzt? Also wie klingt so etwas wie Tax the Rich nicht zugespitzt?
Ja, genau, wie wir es im Prinzip vorhin auseinanderklambüsert haben, dass es da nicht darum geht, dass Menschen enteignet werden sollen und dass alles weggenommen werden soll, sondern mal konkret zu sagen, es gibt da schon noch Potenzial, gerade bei besonders reichen Menschen, das kann man ja auch sich drüber streiten, wo da die Grenze liegt, da kann man ja auch mal mit Zahlen argumentieren und sagen, das wäre eine Grenze und so viel Prozent könnte man sich vorstellen, was bringt das dann hinterher bei den Steuereinnahmen, was könnte man damit machen, querfinanzieren, was auch immer, das wäre noch so sachliche Auseinandersetzung. Mein Credo ist ja immer wieder, die Politik muss den Wählerinnen und Wählern endlich mal wieder Komplexität zumuten. Die sollen aufhören, einfache Antworten zu geben, die keine Antworten sind auf die komplexen Fragen der Realität. Und ich weiß, es ist ein bisschen ein frommer Wunsch, weil man sieht ja, viele Menschen wollen gar keine Komplexität. Das sehen wir unter anderem auch tatsächlich am Erfolg der AfD, die ja wirklich mit absoluten Plattheiten und simpelsten, teilweise auch Fake News im Prinzip Politik machen. Aber ich würde mir wünschen, dass die Politik sich Mühe gibt, dieser Komplexität, die die Realität hat, Rechnung zu tragen. Oder überintellektualisiere ich das jetzt schon wieder?
Nein, man hätte es nicht besser formulieren können. Aber ich gebe dir ungern recht.
Ja, siehst du, gibst du mir schon wieder recht. Dann lass uns doch mal hier nochmal einen nehmen. Beispielsweise hier auch das. Da sind viele Punkte drin, die innerlich sicherlich nicht falsch sind. Aber wie es formuliert ist, ist dann halt auch wieder so, wo ich mir denke, ja.
Aber zurück zur neuen Regierung. Als ich die Ministerinliste der CDU gesehen habe, habe ich ja gedacht, was für ein Gruselkabinett. Da holt sich der Millionär Merz ein paar andere Millionäre mit ins Kabinett, um Politik für Millionäre zu machen. Das droht uns mit dieser neuen Regierung und nichts anderes.
So inhaltlich, sicherlich hat er da einen Punkt, da haben wir uns ja auch schon Gedanken drüber gemacht.
Hat er einen Riesenpunkt.
Ja, aber auch das finde ich wieder zu einfach formuliert und in dieser Rede löst er diese Einfachheit auch nicht wirklich auf. Klar sagt er auch hinterher, er hat nicht genug Zeit und das ist ja grundsätzlich ein Problem.
Also das muss man schon auf einem linken Parteitag erwarten können, dass sie sich Zeit nehmen für komplexe Zusammenhänge.
Ja. Und da einfach auch mal benennen, was er meint. Wir haben das ja hier getan, dass wir gesagt haben.
Eindruck ist aber auch, dass Jan van Aken im Prinzip nie wirklich aus dem Wahlkampfmodus rauskommt. Das siehst du ja auch ganz oft, wenn er in Talkshows ist. Also wie der die Leute anflaumt, auch oft wirklich schon beleidigend auf so eine Art und Weise, wo ich denke, das steht dir nicht und das hilft deiner Idee auch nicht.
Das finde ich auch. Also es ist immer am schönsten, wenn sich jemand an einer Gesprächsrunde beteiligt und das ist immer eine Wohltat für mich, wenn sich einer Zeit nimmt für Fakten und komplexe Zusammenhänge. Das wäre mein Aufruf an die Politik. Versucht mal damit. Ich habe noch ein Zitat hier von der Heidi Reicheneck.
Und zum Abschluss möchte ich nicht nur mit euch hier im Raum reden, sondern mit allen, die vielleicht zufällig zuschauen, weil
Hey, du bist vielleicht Malocherin, alleinerziehend, Akademiker, Rentnerin, queer, Migra oder vielleicht einfach so ein hysterisches Vibe, das nie die Klappe halten kann. Dann gehörst du zu uns. Ja, genau. Du, der du gerade zuhörst, die du gerade zuhörst, du hast uns gerade noch gefehlt. Schau dich hier um. Das sind deine Leute. Deswegen, komm zu uns. Denn wir sind mehr, aber wir werden auch immer mehr. Und deswegen, liebe Genossinnen, sage ich euch zum Abschluss noch einmal, Die Linke, das sind wir und wir fangen jetzt erst richtig an.
Und da sieht man, sie hat es wirklich auf diese 60 Sekunden, diese Reel-Länge, hat sie es halt einfach geschafft, da einen Aufruf zu platzieren, den ich inhaltlich nicht unsympathisch finde, dass die Linke sagt, wir machen Politik für die, die sonst keine Heimat finden, die sich ausgestoßen fühlen, die glauben, sie haben keine Stimme, weil sie zu schwach sind. Das finde ich ja grundsätzlich sympathisch. Und sie packt das jetzt aber so in so diese, ja, diese TikTok-Rhetorik. Vielleicht ist aber, ein Altersding. Vielleicht sind wir auch zu alt. Vielleicht sind wir auch irgendwie nicht mehr
Zielgruppe. Überhaupt nicht. Aber das wäre jetzt auch so ein bisschen die Überschrift für unser Gespräch. Also letztendlich findest du, dass die Linke wirklich wieder zurück ist? Weil sie bekommt ja im Moment einen riesen Boom. Heidi Reichenegg ist der Star auf TikTok, nimmt den AfD-Lern da so ein bisschen das Wasser weg und die Reichweite weg. Und gerade reden alle so, ja, die Linke ist zurück und stark. Das ist so der Eindruck, der entsteht. Aber haben wir denn wirklich das Gefühl, dass sie zurück ist? Was ist denn dein Eindruck?
Es ist jetzt ein Momentum, wie man immer so schön sagt, dass es für sie, für die Linke schlau zu nutzen gilt. Also sie sind jetzt zahlenmäßig, stehen sehr, sehr gut da. Das hätten sie sich ja nicht träumen lassen vor der Wahl, dass sie mal da stehen, wo sie stehen. Und das liegt natürlich auch daran, dass der Rest der Politik gerade momentan so sich in einer gewissen Stagnation befindet. Und natürlich auch rechte Kräfte immer stärker werden. Und da ist natürlich auch klar, dass da ein Gegenpol jetzt entsteht. Und das ist ja auch das, was man der SPD ankreiden muss, dass sie eben genau diese Politik für den in Anführungszeichen kleinen Mann, um jetzt mal dieses Klischee zu bedienen, auch nicht mehr wirklich bedienen. Und in diese Lücke stößt jetzt die Linke und das, wenn sie das schlau machen, dann liegt da eine große Chance drin.
Ja, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil mein Eindruck ist eher, dass die Linke gerade versucht, uralte Geschichten auf platteste Art und Weise als neuen Rush, neuen Vorstoß zu verkaufen und auch nicht in der Lage ist, diese alten linken Kamellen vielleicht mal in eine erwachsene Reform zu packen oder versuchen, eine neue Erzählung dafür zu finden, sondern es ist im Prinzip das alte linke Lied, was gesungen wird. Und das scheint sich in polarisierten Zeiten ganz gut zu verfangen. Mein Eindruck war eigentlich immer so, dass sag mal, diese Form von Polarisierung oder Vereinfachung eher immer Aufgabe von Satirikern und Kabarettistinnen ist. Aber offensichtlich hat die Politik das für sich entdeckt. Und deswegen staune ich so ein bisschen über diesen Boom bei der Linken, weil ich natürlich das inhaltlich nachvollziehen kann, aber ehrlicherweise die Aufbereitungsform, tja, also die ist für mich nicht weit hinter Hubert Aiwanger und Markus Söder.
Was für die einen die olle Kamelle, ist für den anderen der Klassiker. Es ist ja Retro, im besten Sinne Retro. Es ist ja die Vinyl-Schallplatte. Ja, ist ja auch wieder da, aus diesem wohligen Gefühl, dass nicht alles schlecht war, sondern dass manche Dinge auch in den 70ern, in den 80ern gut waren und die kommen dann zurück. Das ist ja wie bei Mode. Und wenn man jetzt aber das nimmt und es überführt, also das Alte bewahren und es quasi in einer Art Reload in die Zukunft befördern, das wäre der Auftrag, der da drin liegt, die Chance.
Ja.
Und deswegen sind wir beide ja auch, wir sind ja auch alt. Wir sind im besten Sinne Klassiker.
Nein, du, ich bin jung. Also seit meiner Eigenspermatherapie fühle ich mich täglich wie 26.
Ja, und wir versuchen uns neu zu erfinden und sozusagen als Klassiker in die Zukunft zu gehen. Du mit deiner Eigenspermatherapie und ich mit einer stetigen inhaltlichen Neuerfindung.
Das ist eine wirklich sehr schöne Umschreibung für das Fähnlein im Winde.
So, und ich habe jetzt nur eine, am Schluss noch eine Sache, und zwar habe ich ja eben das große Hohelied auf die Komplexität gesungen und dass man sich der Komplexität stellen muss.
Absolut.
Das ist natürlich auch mit Problemen verbunden. Und da haben wir nochmal einen Ausschnitt jetzt hier vom Parteitag.
Liebe Genossinnen, das diesjährige Frauenplenum zum Bundesparteitag fand in 2 Sitzungen statt. Eine digitale Sitzung letzten Dienstag und eine Sitzung mit vielen feministisch bewegten Genossinnen gestern Abend hier in Chemnitz. Als Reaktion darauf, warum auf einigen vergangenen Parteitagen ohne Vorbesprechung von Frauen auf Flinterplenum geändert wurde, wurde dieses Mal auf dem Parteitag ein enger gefasstes Frauenplenum für alle Frauen, egal ob cis oder trans, einberufen. Als das Präsidium darauf hinwies, verließen viele Genossinnen den Plenumsraum. Weil sie sich selbst zum Beispiel als Nichtbinäre, als Intergeschlechtliche, als Transmänner oder als Agender-Personen nicht unter dem Begriff Frau versammeln können. Und tatsächlich sind sie mit der aktuellen Lesart der Satzung des Frauenplenums unserer Partei nicht mit inbegriffen. Einige verließen den Raum aus Solidarität mit denjenigen, die unter unserer Satzung nicht beim Frauenplenum dabei sein können. Draußen vor dem Plenumsraum bildete sich daraufhin spontan ein zweites Plenum. Ein Tina-Plenum, in dem vor allem Trans-, Inter-, Nicht-Binäre- und Agender-Personen Platz fanden. Aber auch Frauen, Lesben und alle, die sich solidarisch mit eben dieser Gruppe zeigten und den Raum verlassen hatten. Die Zuständigen für feministische Politik im Parteivorstand, Kathi und Nina, verteilten sich auf beide Pläne. Zum Ende hin berichtete Nina auf dem Frauenplenum von der Diskussion auf dem Tina-Plenum. Dieser Ausschluss war für viele Genossinnen aller Geschlechter unangenehm und aufreibend. Sowohl auf dem Tina-Plenum draußen wie auch auf dem Frauenplenum drinnen gab es Kritik an der ungeklärten Situation von Frauen bzw. Flinterpläner in unseren Strukturen.
Ja, man merkt da so ein bisschen, da kommt die Linke dann eben auch in ihrer politischen Realität an. Ich finde, es zeigt aber, also das eine ist, man kann sich natürlich jetzt darüber lustig machen, weil es tatsächlich auch, sagen wir mal, absurde Ansätze bietet. Auf der anderen Seite, finde ich, zeigt diese Rede sehr detailliert, wie kompliziert und wie anstrengend Demokratie ist, wenn man sie eben auch ernst nimmt. Und das steht halt im krassen Gegensatz zu dem, was Van Aken und Reichinek in ihren Reden versucht haben zu verkaufen. Also diese Basisdemokratie, die da gelebt wird, steht halt dann leider in einem krassen Gegensatz zu dem, was sie versprechen.
Ja, und es ist ein Phänomen, das in der Linken oder bei Linken, egal welche Partei sie jetzt im Prinzip angehören, weit verbreitet ist, dass es da ganz schnell zu Grabenkämpfen kommt. Da werden Gräben aufgerissen, die bei näherem Hinsehen gar nicht nötig wären. Und man verstreitet sich dann da in Details, die sicherlich im Einzelfall auch wichtig sind. Aber man verstreitet sich da, obwohl man eigentlich ein gemeinsames Ziel hat. Oder ganz platt gesprochen, man eigentlich auf der gleichen Seite steht. Und dennoch hat man da riesige Konflikte. Und das ist so tragisch, weil die Rechte, die marschiert geordnet nebeneinander. Und das schwächt natürlich die Linke. Und diese Geschlossenheit, die Rechte da an der Stelle hat, egal auf was für Plumpheiten und Plattheiten die natürlich basiert, aber das stärkt die Rechte und das ist eine Schwäche der Linken, die natürlich erwächst aus diesem Wunsch nach Komplexität, der aller Ehren wert ist. Aber damit haben wir, glaube ich, das Dilemma der Linken ganz gut zusammengefasst, oder?
Ja.
Und außerdem bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss.
Manöverkritik.
Wir haben viele, viele Nachrichten bekommen. Viele, viele Nachrichten und Entschuldigung an alle, die ausgesprochen, die jetzt heute nicht genannt werden. Wir können natürlich nicht alles hier bringen, was uns so erreicht. Ich möchte einen Facebook-Kommentar kurz zitieren. Susanne Klöckner hat geschrieben unter einem Beitrag, den du gepostet hast, lieber Philipp, ihr seid toll. Und Markus Hochreiner hat geschrieben, nee, sind sie nicht. Das ist natürlich immer schön, wenn wir auch Opposition dann an der Stelle bekommen. Und wir hatten beim letzten Mal auch gebeten, Nachrichten an Friedrich Merz zu formulieren, möglichst per Speakpipe. Da haben wir bekommen eine Nachricht von Sebastian.
Hallo Tobias, hallo Philipp. Ich möchte gerne Friedrich Merz, dem Sauertopf aus dem Sauerland, gerne sagen, dass er nicht so viel abschreiben soll, sondern innovativer, besser als die Grünen sein sollte und sich vielleicht doch nochmal überlegen sollte, ob es nicht sinnvoll wäre, mehr in die Zukunft, sprich in der Bildung und natürlich auch Umwelt und natürlich auch die gesamte Klimapolitik weiter einzusteigen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, aber wir warten es ja mal ab.
Ich persönlich habe ja mehr Angst, dass die Union mehr bei der AfD abschreibt, aber so grundsätzlich ist diese Abwartenhaltung, die habe ich bei vielen Nachrichten tatsächlich gespürt, dass die Leute jetzt erstmal gucken wollen, was passiert so, was macht er?
Also im Prinzip die 100 Tage, die der Linnemann eingefordert hat, die wollen die meisten Menschen quasi dieser Regierung auch erstmal geben.
Ja, das hat auch Carola, die uns eine Speakpipe geschickt hat, in etwa so formuliert.
Hallo, mein Name ist Carola und meine Nachricht an Friedrich Merz ist, was lange währt, wird endlich gut oder auch nicht.
Die Leute sind natürlich jetzt auch nicht euphorisiert, dass also die zumindest, die uns geschrieben haben. Also es ist nicht so, dass jetzt da ein euphorischer Ruck durch Deutschland geht und alle sagen, Mensch, der Merz.
Ich glaube, im Moment die einzige euphorische Person im ganzen Land ist Jens Spahn.
Und da macht mich Euphorie immer auch ein bisschen misstrauisch.
Ja.
Zitatort.
So, und wir kommen vom einen Extrem zum anderen. Von den Linksextremen kommen wir quasi zu den Rechtsextremen. Ja, das ist, ich finde, wir müssen hier mal ein bisschen polarisierender formulieren, damit wir auch so ein bisschen, finde ich, wieder...
Was denn? Dass wir viral gehen.
Ja, ich fühle mich heute einfach, als ich es vorhin so gehört habe, ich fühle mich gerade wahnsinnig inspiriert von Ulf Poschardt. Ja. Ich habe gerade total Bock, bei uns im Podcast so den Ulf Poschardt zu machen. Weißt du?
Ja, du.
So. Dann, und deswegen ich reden wir heute über, alles, über da das kommt. Völlig verquere AfD-Verbot. Wer ist denn auf die bescheuerte Idee gekommen, die AfD zu verbieten? Darum geht's im zweiten Zitatort. Und der Kollege Krupalla hat da auch eine Meinung zu.
Wir erleben gerade einen Angriff auf eine der größten Oppositionsparteien in diesem Land, von den Regierungsparteien, von einem Verfassungsschutz, der politisch instrumentalisiert wird. Und das werden wir gewinnen. Wir werden auch dieses Verfahren gewinnen und vor allen Dingen werden die Wähler und die Bürger,
Herr Blome, werden merken, was hier gespielt wird. Der Verfahren gewonnen, halten wir mal fest. Vielleicht das nächste, kann ja sein. Wir können ja es unendlich probieren in diesem Rechtsstaat.
Ja, unendlich kann man es nicht probieren, aber wir werden es probieren.
Also Sie würden ein letztinstanzliches Urteil dann doch anerkennen, wenn es denn hieße, extremistisch?
Wir würden das nicht anerkennen, weil wir es nicht sind. Wir sind extrem unbequem, das will ich ganz klar sagen. Und wir bleiben es. Und genau deshalb wird dieses Spiel verführt. Man hat keine anderen politischen Antworten, als uns so einzustufen, als uns so zu deklarieren. Ich denke, wir haben in diesem Land ganz andere Probleme, als dass man sich mit der AfD so abkämpft und so abmüht, weil man in den Umfragen sieht, dass der Bürger uns dieses Vertrauen gibt. Aber wir werden uns für die Interessen Deutschlands, für die Interessen der Bürger einsetzen. Und das gefällt einigen nicht, auch nicht Nancy Faeser.
Was Krupalla gar nicht merkt, dass er sitzt sozusagen ein Urteil des Rechtsstaats, dass er jetzt schon sagt, er wird das nicht anerkennen. Natürlich. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die uns als extremistisch da einstufen. Ja.
Das wir wissen nicht überhaupt nicht, wie die überhaupt auf die Idee gekommen sind. Wie kann das sein? Ja, wir werden leider heute im Verlauf dieser Strecke gleich feststellen, dass, und ich sage das sehr ungern eigentlich über Menschen, aber bei Tino Krupalla scheint es, glaube ich, wirklich zuzutreffen. Ich glaube, Tino Krupalla ist unfassbar dumm. Und zwar wirklich im Sinne von Toastbrot. Ich glaube, dass dem ganz viele kognitive Fähigkeiten fehlen. Dumm sein ist nicht schlimm. Das ist völlig okay. Es wird nur problematisch, wenn man es quasi selber mit anderen Fähigkeiten verwechselt. Das werden wir gleich merken. Aber Krupalla hat sich ja jetzt schon so ein bisschen drüber beschwert. Er weiß gar nicht, was ihm vorgeworfen wird. Deswegen hören wir an der Stelle mal ganz kurz, was Nancy Faeser zu diesem Verfassungsschutzbericht zu sagen hat.
Die neue Bewertung des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist klar und eindeutig. Die AfD ist als gesichert rechtsextremistische Partei einzustufen. Denn die AfD verfolgt erwiesenermaßen Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte werden als Deutsche zweiter Klasse behandelt. Das widerspricht klar der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 des Grundgesetzes.
Man muss vielleicht an der Stelle sagen, es wird ja jetzt in rechten Kreisen gefeiert. Ja, der Verfassungsschutz hätte das zurückgenommen und so. Es gibt da jetzt lediglich, weil es jetzt vor Gericht geht, eine Stillhaltezusage. Das heißt, nach wie vor ist der Verfassungsschutz immer noch der Meinung, dass die gesichert rechtsextrem sind. Aber weil es eben jetzt zu einem Verfahren kommt, ist das jetzt ausgesetzt. Im Sinne von, es wird vom Verfassungsschutz derzeit nicht wiederholt. weil richtig, es
nicht öffentlich
wiederholt. Aber letzten Endes stehen die natürlich nach wie vor zu dem Bericht, den sie geschrieben haben.
Also das natürlich, das ist jetzt das ganze rechtliche feine Uhrwerk, was da läuft, aber lass uns mal drüber reden. Haben wir noch irgendwelche Fragezeichen, dass der Verein gesichert rechtsextrem ist? Haben wir noch irgendwelche Fragezeichen, wenn wir Reden von Alice Weidel gehört haben, in dem Duktus, in dem sie spricht, der ja inzwischen immer mehr auch dem von Bernd Höcke gleicht, haben wir dann noch irgendwelche Fragen, dass Rechtsextremisten sind? Nein. Haben wir bei Björn Höcke irgendwelche Fragezeichen, dass das ein Faschist ist? Nein. Haben wir das Gefühl oder den Eindruck, dass eine Partei, die über Deportationen spricht, also gibt's denn noch irgendwelche Fragezeichen, dass diese Partei den Artikel 1 des Grundgesetzes und viele andere weitere aussetzen wird und nicht einhalten wird, wenn sie an die Macht kommen? Nein, natürlich nicht. Der Verein ist gesichert rechtsextremistisch, aus meiner Sicht.
Und das Schöne an unserem Rechtsstaat ist, dass die AfD jetzt ja die Möglichkeit bekommt, dagegen zu klagen und am Ende des Tages rechtsstaatlich darüber befunden wird. Und das ist ja ein großer Gewinn dieser freiheitlich-rechtlichen demokratischen Grundordnung, die es eben auch zu verteidigen gilt. Und das ist ja der Punkt. Das verstehen die ja, das wollen die ja nicht verstehen, ja? Das ist genau darum geht.
Und das ist auch der Unterschied zur AfD, wie wir im nächsten Statement von Tino Chrupalla hören.
Wir werden dagegen vorgehen und wir werden auch politisch, und wir werden es nur politisch klären, das sage ich Ihnen auch, indem wir ein Innenministerium besetzen bei der nächsten Wahl, bei einer Landtagswahl wird das passieren und dann werden wir auch das Thema Verfassungsschutz
angreifen. Also ein AfD-Innenminister würde was mit dem Verfassungsschutz machen?
Der würde sich mal genau anschauen, für was der Verfassungsschutz die letzten Jahre zuständig war. Vor allen Dingen würde er auch endlich uns die Unterlagen ausreichen, warum wir so eingestuft.
Vor Gericht haben Sie die alle gesehen, die Unterlagen, die zu den jeweiligen Einstufungen geführt haben.
Da muss ich Sie leider korrigieren, Herr Blume, das stimmt nicht.
Vom OVG in Münster haben Sie
wir reden gesehen. Zum Beispiel von der gesicherten rechtsextremistischen Einstufung in Sachsen. Wir kämpfen seit einem Jahr, dass wir die Begründung und die Belege ausgereicht bekommen. Nochmal, in einem jeden Rechtsstaat ist es ganz normal, dass man sich wehrt und dass man sich gegen solche Einstufungen wehren kann.
Und das können Sie ja auch.
Ja, genau.
Sie können sich ja vor Gericht wehren. Aber du hast am Anfang der Statement schon wieder gehört, da steckt schon wieder die Drohung drin. Wenn wir an die Macht kommen, dann geht's dem Verein. Und das sind so Drohungen, wo ich sage, und das ist exakt der Grund, warum wir den Verein verbieten müssen.
Und das schnallt er überhaupt nicht, während er es ausspricht, dass er die Begründung dafür liefert.
Richtig. Und wenn man jetzt auch noch überlegt, dass der Faschist Bernd Höcke dem Verfassungsschutz ja vor kurzem auch auf X gedroht hat. Höcke hatte nämlich den Mitarbeitern des Verfassungsschutzes dringend geraten, sich eine neue Arbeit zu suchen. Denn, Zitat, am Ende wird es wie immer in der Geschichte heißen, mitgehangen, mitgefangen. Später hat er das Ding dann gelöscht. Also auch da wieder eine klassische Drohung einer rechtsextremistischen Partei gegen eine Institution der Demokratie, gegen den Verfassungsschutz.
In schöner AfD-Tradition ist er mausgerutscht.
Ja. Aber mal ganz ernsthaft, also wo sind denn noch die Fragezeichen? Warum wird der Laden nicht verboten?
Ja gut, das Parteiverbot ist jetzt, steht ja jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Es geht ja jetzt, ging ja jetzt bei uns zunächst um diese Einstufung als gesichert rechtsextrem. Und Parteiverbot, da hast du ja eine klare Meinung, wie ich deinem Instagram-Account entnehmen konnte.
Hast du da, darf ich bei dir wieder eine Ambivalenz vermuten?
Also sagen wir mal so, ich tue mir grundsätzlich mit Verboten schwer. Ja, habe mich jetzt aber in den letzten Tagen und Wochen natürlich intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt und ich bin der Meinung, das magst du jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen als ambivalentes Rumgeeiere verstehen, aber ich bin der Meinung, was jetzt auf jeden Fall stattfinden sollte, ist eine Prüfung eines Parteiverbots. Und dass das noch nicht auf der Schiene ist so richtig, das beklage ich einfach, weil das wäre jetzt so ein ganz natürlicher Schritt, dass man jetzt einfach den Auftrag gibt, dass so ein Parteiverbot geprüft wird und wenn dann da ein Ergebnis da ist, dann kann man ja auf Basis dieses Ergebnisses tatsächlich dann eine fundierte juristische Entscheidung treffen.
Absolut, aber die anderen Parteien scheuen sich da nach wie vor, vor allen Dingen CDU und CSU. Und wir hören jetzt mal eine der klassischen Begründungen, die immer von der Union kommen. Und in diesem Fall kommt sie von Alexander Dobrindt.
Ich bin der Überzeugung, man muss die AfD nicht wegverbieten, man muss sie wegregieren und sich deswegen über die Themen unterhalten, die die AfD groß gemacht hat. Da gibt es auch eine Aufgabe zu erledigen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber merkst du?
Er sagt im Prinzip genau das, was wissenschaftlich schon, politikwissenschaftlich schon vielfach widerlegt ist. Siehste? Dass genau da im Prinzip eine Partei nichts gewinnen kann, wenn sie das wiederholt, was die AfD erzählt. Also auf diesem.
Ja, und sie haben es ja auch schon mehrfach versucht und sind ja immer wieder dran gescheitert. Denk doch nur mal an Friedrich Merz, der immer gesagt hat, er könnte die AfD halbieren. Da hat er den ganzen Schwachsinn von denen öffentlich wiederholt. Und was ist bei rausgekommen? Die AfD ist stärker und stärker und stärker geworden. Das hat sicherlich auch mit der schlechten Performance der letzten Ampelregierung zu tun. Aber insgesamt haben die es nie geschafft, das wegzuregieren. Und sie werden es auch in Zukunft nicht schaffen. Weil wenn jetzt in Deutschland unter Umständen tatsächlich weniger Migration stattfinden sollte, weil die CDU da jetzt in irgendeiner Form hart durchgreift, wird sich natürlich die AfD das nächste Thema suchen. Und weiter zu einer Brutalisierung der Sprache und der Menschen führen.
Aber es ist, also du hast wirklich das Gefühl, das ist jetzt jemand, der große Verantwortung trägt, der Dobrindt, dass der diese abgegriffenen und widerlegten Dinge da immer wieder ins Feld fühlt. Kannst du dir noch Gründe überlegen, warum sie da sich so scheuen wie der Teufel, das Weihwasser, da mal was anzustreben? Wenigstens
ein, ja, ich glaube, sie haben Schiss, das AfD-Potenzial bei ihren eigenen Wählern zu verschrecken.
Du meinst, dass dann doch irgendwann die Brandmauer überwunden wird?
Ja, und dass vielleicht auch Leute, die schon halb bei der CDU noch sind, aber vielleicht mit der AfD sympathisieren, dann sagen, nee, dann gehe ich direkt rüber zur AfD. Die CDU hat letztendlich Angst vor ihrer eigenen potenziellen Wählerschaft. Die sind nicht bereit, für eine Demokratie sich gerade zu machen und zu sagen, alle, die rechtsextrem sind, wollen wir gar nicht. Du hast es mitbekommen, im Osten ist die Brandmauer auch nur noch eine Rigipswand an einigen Stellen. Also du merkst, die CDU, ich meine, bestes Beispiel ist Jens Spahn, der vor einiger Zeit auch für eine Normalisierung der AfD eingetreten ist.
Ganz schlecht gealtert übrigens, was er da damals gesagt hat. Oder unvergessen auch Julia Klöckner, ja, die zweithöchste Frau im Staat gerade derzeit, die ja mal gepostet hat, für das, was ihr wollt, braucht ihr nicht AfD wählen, da gibt's eine demokratische Alternative, die CDU, ja, das hat sie dann selber gelöscht irgendwie, weil sie auch viel Gegenwind aus den eigenen Reihen bekommt hat, dieses Posting, aber das hat die abgesetzt. Also man hat da an einer Normalisierung der AfD tatsächlich gearbeitet.
Absolut, und deswegen ist es extrem wichtig, dass das AfD-Verbot kommt. Und ich habe ja zum Anfang dieser kleinen Strecke gesagt, dass ich zum Schluss belegen werde, wie dumm Tino Chrupalla ist.
Moment, Philipp, sag intellektuell herausgefordert.
Ja, von mir aus auch das, du ambivalenter Käsekuchen. Also ich wollte auf jeden Fall den Beleg bringen. Und zwar ist es inzwischen schon ein Klassiker. Da wurde nämlich Tino Chrupalla von einem Kinderreporter zur deutschen Kultur und zu deutschen Gedichten befragt.
Wir möchten mehr, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen.
Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht.
Mein Lieblingsgedicht ist, müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein.
Nicht?
Nein.
Ja, liebe Leute, das war's mit grundlos gute Laune für heute. Aber der Tobias hat noch für alle Menschen, die Lust auf Live haben, an der Stelle eine ganz spannende Nachricht.
Ach, Philipp, das wäre doch nicht nötig gewesen, dass du mir jetzt diese Fläche hier gibst. Ja, ich spiele nächste Woche am 20. Mai in Hannover in Desimus Spezialclub im Apollo-Kino und bin am 22. Mai direkt um die Ecke von Hannover in Mühldorf am Inn. Also ich habe ein bisschen Kilometer hinter mich zu bringen. Nein, also da spiele ich im Haberkasten. Wer Lust hat, kommt vorbei. Es gibt für beide Veranstaltungen noch Karten.
Dein aktuelles Programm,
ja.
Fake und Real.
Real Fake heißt es.
Real Fake.
Ja.
Ich habe es ja leider noch nicht gesehen, weil du mir nie Bescheid sagst, wenn du in Köln bist.
Ja, ich habe immer so Angst, wenn du dann da sitzt unten, weißt du, und du guckst dann so streng. Ach, das ist nichts.
Ich würde es gerne mal sehen.
Ja, du kannst ja nach Mühldorf am Inn kommen zum Beispiel. Aber komm, lass uns hier weitermachen. Was können die Leute noch tun, außer jetzt zu mir ins Programm zu kommen?
Ihr könnt diesen Satire-Podcast überall bewerten, wo man ihn bewerten kann. Wir freuen uns über gute Rezensionen, das hilft uns beim Algorithmus. Oder ihr schickt uns einfach Feedback per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder, das ist uns noch lieber, ihr macht eine Sprachnachricht. Und zwar schickt ihr die auf www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe für die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Und da könnt ihr Teil dieser Show werden als Zitat. Ist das nix?
Ja, und die entscheidende Frage ganz zum Schluss. Lieber Tobi, hast du noch einen Rausschmeißer für uns?
Ja, wir haben es ja heute gehabt von den Superreichen und von den oberen 10.000, 5.000 oder 1.000 oder wie auch immer es sind. Das obere Prozent. Und ich habe jetzt hier ein Zitat von Hendrik Holt. Der einst erfolgreicher Unternehmer, mittlerweile sitzt er im Gefängnis ein, weil er sich als Betrüger herausgestellt hat, Anlagebetrüger, verurteilt, weggesperrt, aber er hat einen Einblick gegeben seinerzeit in einem Interview in das Leben der Superreichen und Erfolgreichen und er berichtet da über etwas, was sehr nachvollziehbar für uns alle ist, nämlich über einen Autokauf.
Es gab die Begebenheit, ich habe in relativ kurzer Zeit damals 3 Bentleys gekauft, fahre mit den ersten beiden nach Hause, gehe über den Kudamm hier in Berlin und sehe jemanden mit einem Regenschirm von Bentley in der Farbe meiner Fahrzeuge. Gucke in den Kofferraum, nehme meinen eigenen Schirm, den ich bekommen habe, raus und ist das ein blöder schwarzer Plastikschirm mit Bentley drauf. So, dann habe ich den Schirm genommen, bin zu Bentley marschiert und habe das Ding auf den Tisch gelegt und habe gesagt, was ist das denn? Ich habe hier einen schwarzen Regenschirm aus Plastik und habe hier für 500.000 2 Fahrzeuge gekauft im letzten Monat. Was ist denn bei euch eigentlich verkehrt? Wie meinen Sie denn das, Herr Holt? Ich sage, ja, ich bin gerade über den Kudamm gelaufen, da habe ich jemanden gesehen mit einem schönen, großen British Racing Green Regenschirm. Da hat er gesagt, naja, Holt, das ist Folgendes. Die gehören hier zu diesem Fahrzeug. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Das war damals der Bentley Mulsanne. Das war ein Ausläufermodell, was, glaube ich, bis 2020 gebaut wurde, gerade in dem Jahr. Dann habe ich zu ihm gesagt, in Anbetracht dieser Angelegenheit müssen Sie mir den Wagen wohl verkaufen. So, dann habe ich eben der Schirme wegen dieses Auto erworben. Ich habe mich später am Auto auch sehr gefreut. Aber es ist wirklich tatsächlich so gewesen. Ich wollte diesen Schirm haben und habe das Auto gekauft.
Das war die 28. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Und denkt dran, egal wie dicht du bist, Goethe ist Dichter. Haha, da muss ich selber lachen.